Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Und natürlich, wir schauen heute auf die SPD. Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört. Bis gestern konnte die Parteibasis entscheiden, welches Duo an die Spitze soll. Und heute will die Partei das Ergebnis bekannt geben. Wir schalten gleich live nach Berlin. Außerdem schalten wir heute live nach Braunschweig, wo heute und morgen die AfD ihren Parteitag abhält. Und auch hier geht es um die Wahl der Führungsspitze und auch wieder mal um Abgrenzung nach ganz rechts, die nicht jeder in der Partei so will wie der Bundessprecher.
Ebenso gewiss ist, dass ich mein Gesicht nicht für eine Partei hergeben werde, die schleichend in die Tolerierung extremistischer Positionen abrutschte. Ich sage das ganz klar und deutlich. Für eine Rechtsaußenpartei stünde ich nicht zur Verfügung. Für eine wahrhaft konservative, freiheitliche und patriotische Partei aber aus vollster Überzeugung und mit ganzem Herzen.
Das war Jörg Meuthen, der sich heute zur Wiederwahl gestellt hat als einer von zwei Parteivorsitzenden. Wir schauen außerdem auf die Protestaktionen gegen den Braunkohletagebau in der Lausitz heute und verfolgen auch die weitere Debatte über das Klimapaket der Bundesregierung. Das hat gestern ja nur eingeschränkt den Bundesrat passiert. Und natürlich, wir bringen Sie auch auf den neuesten Stand, was die Ermittlungsergebnisse angeht, nach dem Messerattentat von London gestern Nachmittag. Und nach dieser Sendung um 18.40 Uhr folgt dann wie immer der Hintergrund. Heute über die Weltklimakonferenz in Madrid, die in 2 Tagen beginnt. Zunächst aber bleiben wir im Inland, in Braunschweig, um genau zu sein. Wir schauen auf den Parteitag der AfD. Die wollte heute einen neuen Parteivorstand beschließen. Unter anderem standen die Posten der Bundessprecher zur Neuwahl. Einer von ihnen, Jörg Meuthen, wollte wiedergewählt werden, der andere, Alexander Gauland, nicht. Aber der hatte klare Vorstellungen, wer ihm nachfolgen sollte. Nämlich der sächsische Bundestagsabgeordnete Tino Chrupalla. Und wir erinnern uns, vor fast genau 2 Jahren, da ist die Wahl des Vorstands ziemlich chaotisch verlaufen. Für uns beobachtet jetzt Volker Finthammer den AfD-Parteitag. Herr Finthammer, Jörg Meuthen ist ja vor gut einer Stunde wiedergewählt worden, deutlich mit rund 69% der Stimmen. Und jetzt ist auch Alexander Gaulands Wunschkandidat Tino Chrupalla gewählt worden. Ist das Chaos also diesmal ausgeblieben?
Ja, Benedikt Schulz, es ist wirklich erstaunlich. Das ist ein AfD-Parteitag, der geradezu wie am Schnürchen läuft. Den ganzen Tag über hier werden schon Entscheidungen getroffen, wo man sich darüber wundert und geradezu die Augen reibt, weil das ist man von der AfD bislang nicht gewohnt gewesen. Das waren eher chaotische Parteitage, wo sich immer auch teilweise die Lager vehement zu Wort gemeldet haben und bekämpft haben. Aber hier gibt es dann doch viele Signale. Gleich am Morgen beispielsweise wurde ein Initiativantrag abgelehnt, in dem es darum gehen sollte, die Unvereinbarkeitsliste mit der identitären Bewegung aufzulösen, also den Zugang der Identitären zur AfD möglich zu machen. Der wurde gleich von der Tagesordnung genommen und das setzte sich auch den ganzen Tag über bis hin zu den Wahlgängen sofort. Da hätte man auch eigentlich damit rechnen müssen, dass es stärkere Auseinandersetzungen geben würde, auch um Jörg Meuthen. Da gab es zwar den Gegenkandidat Wolfgang Gedeon, aber der wurde schon ausgebuht, als er sich zu Wort gemeldet hat. Und Jörg Meuthen, Sie haben es ja gesagt, hat es mit knapp 70% der Stimmen dann geschafft und auch sein Stellvertreter Tino Chrupalla wurde zwar in der Stichwahl, weil es dann 3 Bewerber gab, aber er wurde in der Stichwahl eindeutig mit 54% der Stimmen gewählt. Und das Interessante dabei ist, offenbar setzt sich auch auf diesem Parteitag die Linie des Bundesvorstands durch, der nämlich ganz darauf zielt, dass man die bürgerliche Alternative sein möchte und dass man, so wie es Jörg Meuthen auch gesagt hat, in naher Zukunft regierungsfähig sein möchte.
Das ist eine Notlage und diese Notlage zwingt uns dazu, verdammt schnell zu lernen. Und ich sage es klipp und klar, wir müssen nun regierungswillig und fähig werden. Das ist uns aufgetragen. Das ist die Aufgabe für die nächsten 2 Jahre.
Und das, was er als Notlage beschrieben hat, das ist natürlich die Situation, dass man die Bundesregierung und die Große Koalition als eigentlich nicht mehr regierungsfähig bezeichnet. Also das, was man im Grundsatz von der AfD als Kernaussage ja schon seit geraumer Zeit kennt.
Hm. Sie haben gerade, Herr Finthammer, von Erstaunen gesprochen. Haben Sie eine Erklärung, warum konnten sich die beiden denn so durchsetzen mit ihrer Linie und auch so deutlich durchsetzen?
Ja, das Erstaunliche ist tatsächlich, dass es offenbar wirklich darum geht, innerhalb kürzester Zeit regierungsfähig zu werden. Denn es ist klar, dass die AfD mit einem Potenzial, was sie gegenwärtig bei rund 20% taxiert, natürlich nie eine Regierungsfähigkeit im Lande zustande bringen will. Und dass dann die enttäuschte CDU oder enttäuschte CDU-Wähler der natürliche Bündnispartner sein könnten. Also die Hoffnung, dass wenn es zu einem rot-rot-grünen Bündnis einmal kommen würde, dass dann quasi die AfD als natürlicher Koalitionspartner für die Union zur Verfügung stehen würde und dass man eben dieses enttäuschte Potenzial der CDU-Wähler genau ansprechen möchte, das brachte auch Tino Chrupalla in seiner Wahl, in seinem Beitrag zum Ausdruck.
Das größte Wählerpotenzial sehe ich im bürgerlich-konservativen Lager, bei den Menschen, die keine politische Heimat mehr haben, weil sie konservativen Parteien sie verraten haben.
Und diesen Kontext, den hört man ja schon seit geraumer Zeit. Die Hoffnung, dass da Rot-Rot-Grün, das wird quasi das als Feindbild auf die Ecke gestellt. Und dass man eben dann große Teile der enttäuschten Unionswähler auf sich, auf die AfD ziehen könnte. Und das möchte man doch perspektivisch dann auch schon bis zum Bundestagswahljahr 2021 so voranbringen, dass die AfD auch bundespolitisch als Alternative dasteht.
Was bedeutet das für den rechtsnationalen sogenannten Flügel um den Thüringer AfD-Landeschef Höcke?
Ja, da war erstaunlich, dass sich der Flügel hier in diesem Zusammenhang deutlich zurückhält. Das war ja auch klar, dass man relativ vom Flügel aus gesehen Tino Chrupalla als den Mann des Ostens bezeichnet hat, den man an der Spitze stehen sehen möchte. Das hat ja auch weitgehend funktioniert. Und auf der anderen Seite war der Flügel mit der Position des Bundesvorstands dahingehend weitgehend einverstanden, als dass man gesagt hat, es geht erstmal darum, eine möglichst breite Basis für die AfD zu schaffen. Damit sind die innerparteilichen Flügelkämpfe längst noch nicht ausgestanden, aber die Zielrichtung ist erstmal klar, dass man die AfD gemeinsam weiter nach vorne bringen möchte als bürgerliche Alternative. Diese innerparteilichen Kämpfe, die werden mit Sicherheit später wieder ausbrechen, aber die werden auf diesem Parteitag zumindest relativ gut zugedeckt.
Soweit also der Bericht aus Braunschweig von Volker Findhammer. Herzlichen Dank dafür. Und von Braunschweig geht es jetzt in die Hauptstadt, zur SPD, die also heute nach langen Wochen, seit der Parteivorstand ja im Sommer beschlossen hat, die Basis einzubeziehen, heute endlich das Ergebnis ihres Mitgliederentscheids bekannt gegeben hat. In Berlin spreche ich jetzt mit Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio. Der hat das ganze Verfahren nicht nur heute, sondern von Anfang an beobachtet. Herr Capellan, ist es das Ergebnis, was Sie erwartet haben?
Nein, das ist es überhaupt nicht. Diese Mitgliederabstimmung ist mit einer faustdicken Überraschung zu Ende gegangen. Vor wenigen Minuten ist klar geworden, dass Olaf Scholz, dass der Vizekanzler, dass der Finanzminister, dass der diese Wahl klar und deutlich verloren hat. Er wird nicht Parteichef werden, nicht Klara Geiwitz, seine Partnerin, sondern Norbert Walter-Borjans, der ehemalige Finanzminister aus Nordrhein-Westfalen, und Saskia Esken. Die beiden haben das Rennen gemacht und damit hatte am Ende doch niemand gerechnet. Und da hat sich offenbar gezeigt, dass die wirklich GroKo-kritischen Leute, dass die in der SPD doch wirklich die Oberhand behalten konnten. Hören wir doch ganz kurz die kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer, die wirklich vor wenigen Minuten erst dieses Ergebnis verkündet hat.
Auf Klara Geiwitz und Olaf Scholz entfielen 98.246 Stimmen. Das sind 45,33%. Auf Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans entfielen 1.114.995 Stimmen. Das sind 53,06%.
Ja, da hören Sie den Applaus im Willy-Brandt-Haus für die Sieger dieses monatelangen Votums, die Mitgliedersuche, die Suche nach der Nachfolger. Nach den Nachfolgern, muss man ja sagen, von Andrea Nahles hat nun ein Ende. Und Sie hören das vielleicht im Hintergrund. Gerade haben die Wahlgewinner Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans das Wort ergriffen. Zuvor hatte bereits ein wirklich bedröppelt dreinschauender Olaf Scholz das Wort ergriffen und hat allerdings auch angekündigt, dass er natürlich weitermachen wolle, dass er sich dieser Entscheidung stellen werde und mitarbeiten werde im Team von Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. Was das konkret heißen wird, das können wir in diesen Minuten noch nicht sagen.
Aber was bedeutet es für die Arbeit? Sie haben das Stichwort ja gerade schon genannt, der Großen Koalition. Da sind jetzt zwei gewählt worden, die eher als Kritiker gelten und eben nicht derjenige, der als Teil der Bundesregierung eben als Befürworter der GroKo gilt. Was heißt das für die Zukunft?
Da kommen jetzt ganz schwere Zeiten auf die Große Koalition zu. Und in der Union wird man dieses Ergebnis wohl nicht erwartet haben und natürlich auch nicht erhofft haben. Denn Saskia Esken war vor allen Dingen diejenige, die gesagt hat, diese große Koalition hat fertig. Wir müssen im Grunde rausgehen aus der Großen Koalition. Sie hat das ganz deutlich formuliert. Sie hat Nachverhandlungen des Koalitionsvertrages eingefordert. Sie will beispielsweise mehr Investitionen haben, mehr Investitionen in die Klimapolitik. Stichwort schwarze Null. Das ist mit ihr und Norbert Walter-Borjans eigentlich nicht zu machen, dass man daran festhält. Und was diese Nachverhandlungen des Koalitionsvertrages angeht, da hatte die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bereits gesagt, nein, nicht mit uns. Ich glaube, auch auf Seiten der Union ist man sich im Klaren darüber gewesen, dass man im Fall des eigentlich erwarteten Wahlsieges von Olaf Scholz und Klara Geiwitz, dass man auch dann den Sozialdemokraten etwas hätte bieten müssen. Aber jetzt wird die Sache ungleich schwieriger und wir haben ja in der kommenden Woche den SPD-Parteitag, wo diese neue SPD-Spitze dann noch offiziell bestätigt werden muss und wo dann die SPD-Mitglieder darüber zu entscheiden haben, wie es denn mit der Großen Koalition weitergeht.
Also die SPD hat entschieden, die großen Fragen kommen jetzt aber noch, so weiter so Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio. Vielen herzlichen Dank. Und das Ergebnis der SPD-Mitgliederbefragung ist auch heute Thema in unserem Kommentar um kurz nach 19 Uhr. Und jetzt kommen wir zum Thema Klima bzw. Klimaschutz. Gestern waren nicht nur wieder mal hunderttausende Menschen für mehr Klimaschutz und gegen das aus ihrer Sicht unzureichende Klimapaket der Bundesregierung auf die Straße gegangen. Genau gestern stand dieses Paket vor der wichtigen Hürde im Bundesrat, also vor der Zustimmung der Länder. Und die gab es nur eingeschränkt. Etwa die Mehrwertsteuersenkung für Bahntickets, die muss jetzt nachverhandelt werden. Die politische Debatte darüber, die ging heute allerdings munter weiter. Aus Berlin, Christiane Habermals.
Während vor allem die Grünen hoffen, über den Bundesrat noch mehr für den Klimaschutz herausholen zu können, hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier das Klimapaket der Bundesregierung gegen Kritik verteidigt. In der Süddeutschen Zeitung erklärte der CDU-Politiker, Politik müsse unterschiedliche Interessen in Einklang bringen. Es sei die Frage, ob die unbedingte Erreichung von CO2-Reduktionszielen über alle anderen Ziele gestellt werden dürfe, selbst wenn es zum Verlust von Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätzen führe. Unionsfraktionsvize Andreas Jung forderte die Länder auf, im Vermittlungsausschuss zu einer schnellen Einigung zu kommen. Wir müssen beim Klimaschutz jetzt PS auf die Schiene bringen, sagte er. Genau darum gehe es bei dem Steuerpaket, billigere Bahntickets, Entlastung bei Klimainvestitionen und Stärkung der Akzeptanz. Die Länderkammer hat Teile des Klimapakets gestoppt und den Vermittlungsausschuss angerufen. Die Grünen regieren in 10 Bundesländern mit. Damit eine Einigung gelingt, müssen sie mit an Bord geholt werden. Änderungen verlangen sie vor allem bei der Pendlerpauschale, die ab 2021 ab dem 21. Kilometer von 30 auf 35 Cent erhöht werden soll, um Mehrbelastungen durch den CO2-Preis auszugleichen. Dies sei unökologisch und kontraproduktiv, sagte der grüne Fraktionschef Anton Hofreiter. Er schlug vor, die Bürger stattdessen stärker bei der Stromsteuer zu entlasten. Nachverhandelt werden sollen auch die Mehrwertsteuersenkung für Bahntickets, eine Mobilitätsprämie für Geringverdiener und Steuerermäßigungen für die energetische Sanierung von Eigenheimen und Elektrodienstwagen. Mit seiner Forderung, auch den CO2-Preis nachzuverhandeln, hatte sich der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann dagegen nicht durchsetzen können. Kretschmann kritisierte in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschlands das gesamte Klimapaket der Bundesregierung als schweres Politikversagen. Zwar enthalte das Paket auch sinnvolle Maßnahmen wie etwa mehr Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr, aber das Kernstück, die CO2-Bepreisung, sei wirkungslos. Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, CDU, hatte den CO2-Preis als einfach zu niedrig kritisiert. Eine deutliche Korrektur nach oben forderten heute auch führende deutsche Klimaforscher. Das Klimapaket braucht dringend Nachbesserungen, wenn es wirklich einen Beitrag zur Stabilisierung unseres Klimas leisten soll, sagte der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer der Rheinischen Post. Der Klimaforscher Stefan Rahmsdorf kritisierte in der Süddeutschen Zeitung die geplante CO2-Bepreisung als wirkungslos gering. Er könne nicht erkennen, dass die Bundesregierung mit ihrem Klimapaket irgendetwas tue, was man als ernsthafte Anstrengung in Richtung des 1,5-Grad-Zieles bezeichnen könne.
Christiane Habermals aus unserem Hauptstadtstudio. Und wir bleiben in gewisser Weise beim Thema. In der Lausitz haben heute tausende Klimaaktivistinnen und Aktivisten gegen Braunkohle protestiert und sind dabei auch in 2 Tagebaue eingedrungen. Dazu aufgerufen hatte die Initiative Ende Gelände. Beobachtungen von den Aktionen im Tagebau Jenschwalde in Brandenburg von Sebastian Schiller.
Dutzende Menschen stehen für Kürbissuppe und Tee an. Kisten voller Äpfel und Apfelsinen stehen bereit. Und im Hintergrund ist Musik zu hören. Soweit nichts Ungewöhnliches. Würden die mehr als 100 Menschen nicht auf Gleisen und Schotter sitzen, umringt von Dutzenden Polizisten und mit einem heute Morgen gestoppten Güterzug im Nacken.
Wir bemühen uns auf jeden Fall, die Blockade so nett wie möglich zu machen. Also es wird hier getanzt im Hintergrund, Leute machen Yoga, wir haben schon Karten gespielt. Aber natürlich, wir würden alle lieber andere Sachen machen, glaube ich. Aber es hilft halt nichts.
Denn, so formulieren es Ende Gelände und Fridays for Future, es müsse endlich etwas passieren.
Wir brauchen mutigere Entscheidungen aus der Politik.
Rabiat ist die Klimakrise, würde ich sagen. Und da ist irgendwie kein Mittel, kann da eigentlich radikal genug sein, um da jetzt ein bisschen Tempo in die Klimapolitik zu bringen.
Ich hoffe, dass hier halt mehr Aufmerksamkeit auf das Problem gelenkt wird und da versuchen, ein bisschen Druck zu machen.
Zwei Tagebaue wurden besetzt. An insgesamt 3 Stellen haben zudem jeweils hunderte Menschen Schienen blockiert, auf denen sonst Kohle aus den Gruben oder in die Kraftwerke transportiert wird. Von einem Sturm auf das Kraftwerk Jenschwalde war zwischenzeitlich die Rede. Ende Gelände und auch die Polizei dementieren das. Auch Brandenburgs neuer Innenminister Michael Stübgen war vor Ort und hat mit Gegnern und Befürwortern der Kohleverstromung gesprochen.
Die stehen klar zu ihren Arbeitsplätzen, zu ihrer Arbeit und zu ihrer Geschichte. Und die wissen ja auch, dass wir den Kohleausstieg organisieren. Und das wird ja auch akzeptiert. Aber sie pochen auch darauf, dass man diese Region nicht hängen lässt.
Die Lausitz hat eine lange Bergbautradition. Noch heute sind rund 16.000 Menschen direkt oder indirekt davon abhängig. Die Aktionen der Kohlegegner kommen deswegen lange nicht bei allen gut an, auch wenn sie heute optisch bei weitem in der Überzahl sind. Am Rande des Kraftwerksgeländes bei Jenschwalde stehen einige Männer und wenige Frauen unter einem Kohletransportband. Ein Mahnfeuer brennt in einer Metallschale.
Meines Erachtens sollte man auf angekündigte Gesetzesbrüche auch entsprechend hart reagieren dürfen. Ich glaube, die Jungs werden mit blauen Augen davonkommen, leider.
Ich kann es nicht nachvollziehen, wenn sie also sogar ihr eigenes Leben riskieren.
Ich habe gar nichts dagegen, dass die Kollegen von Ende Gelände oder Fridays for Future sich friedlich artikulieren. Und das sollten sie unter Einhaltung rechtsstaatlicher Regeln tun.
Längst nicht alle waren so versöhnlich. Im Internet ist schon vorher zur Gewalt gegen Ende Gelände aufgerufen worden. Bis hin zu der Frage, warum die Polizisten im Tagebau nicht geschossen haben. Bislang ist es aber ruhig und überwiegend friedlich geblieben, bis auf eine Auseinandersetzung im Tagebau, bei der die Polizei nach eigener Aussage kurzzeitig auch Schlagstöcke und Gas eingesetzt hat. 3 Beamte wurden leicht verletzt. Die Jenschwalder Grube ist mittlerweile geräumt. Alle Besetzer sind freiwillig gegangen. Und auch die sonstigen Blockaden wollen Fridays for Future und Ende Gelände bis in den Abend größtenteils auflösen.
Klimaaktivistinnen und Aktivisten dringen in Braunkohletagebau ein. Das war ein Bericht von Sebastian Schiller. Und damit nach London. Gestern wurde die britische Hauptstadt von einem Messerattentat erschüttert. Und seit heute ist zum einen klar, bei dem mutmaßlichen Attentäter handelt es sich um einen Einzeltäter, der zum anderen offenbar bereits 2012 wegen terroristischer Straftaten zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden war. Kein Wunder, eine Debatte über vorzeitige Haftentlassung, die ist bereits im Gange, angetrieben unter anderem vom britischen Premier Boris Johnson. Einzelheiten von Stefan Lack.
Am Tag nach dem Messerangriff von London werden Fragen nach dem Warum immer lauter. Wie konnte es passieren, dass der Attentäter Usman K., der wegen Terrordelikten 2012 verurteilt worden war, vorzeitig entlassen wurde? Hätten die Behörden nicht bemerken müssen, dass von ihm immer noch eine große Gefahr ausgeht? Der britische Terrorexperte Will Geddes sagte am Morgen in der BBC, der Fall des 28-jährigen Terroristen weise einige Ungereimtheiten auf. Und zwar in der Hinsicht, dass Usman K. auf Bewährung aus der Haft entlassen wurde, dass seine Überwachung in der Öffentlichkeit offensichtlich etwas war, das uns hätte in Besorgnis versetzen müssen, und ob das Rehabilitationsprogramm, das er hätte durchlaufen müssen, effektiv war. Usman K. war ursprünglich zu einer mehrjährigen Haftstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt worden, solange von ihm eine Gefahr für die Öffentlichkeit ausgeht. Er hatte unter anderem einen Anschlag auf die Londoner Börse im Jahr 2010 geplant. Das Urteil wurde später abgemildert. Gegen Auflagen wurde er Ende vergangenen Jahres auf Bewährung freigelassen. Unmittelbar vor dem Angriff hatte der Attentäter noch an einer Resozialisierungsveranstaltung in der Nähe der London Bridge teilgenommen. Schon dort stach er ein erstes Opfer nieder, drohte das Gebäude in die Luft zu sprengen und zog in Richtung Brücke, wo er weitere Menschen angriff. Ein Mann und eine Frau kamen dabei ums Leben, 3 weitere wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Für den britischen Premier Boris Johnson ist der Fall klar. Usman K. hätte niemals vorzeitig auf freien Fuß kommen dürfen. Ich habe schon seit langem gesagt, dass es ein Fehler ist, gewalttätige und kriminelle Straftäter früher aus der Haft zu entlassen. Es ist wichtig, dass wir damit Schluss machen und dass angemessene Strafen für gefährliche Straftäter auch angewandt werden, insbesondere wenn es sich um Terroristen handelt. Ich denke, das erwartet die Öffentlichkeit.
Sentences for dangerous criminals, especially for terrorists that I think the public want to see.
Oppositionsführer Jeremy Corbyn bezeichnete die Attacke als Angriff auf die Demokratie. Die britische Gesellschaft dürfe sich nicht unterkriegen lassen. Wir müssen uns ins Gedächtnis rufen, dass wir in einer demokratischen Gesellschaft leben und dass die, die uns zum Schweigen bringen wollen, keinen Erfolg damit haben werden. Unsere Demokratie muss lebendig und dynamisch bleiben. In weniger als 2 Wochen finden in Großbritannien Parlamentswahlen statt. Der Wahlkampf wurde zumindest für das Wochenende ausgesetzt. Das Thema innere Sicherheit dürfte in den kommenden Tagen jedoch wieder heftig diskutiert werden. Sowohl die konservative Partei als auch Labour hatten angekündigt, im Falle eines Wahlsieges die Zahl der Sicherheitskräfte um mindestens 20.000 aufzustocken. In der britischen Hauptstadt wurde die Polizeipräsenz nach dem Anschlag erhöht. Londons Bürgermeister Sadiq Khan rief seine Mitbürger jedoch dazu auf, keine Angst zu haben und wieder in die Stadt zu kommen. Was wir nicht zulassen dürfen, ist, dass unsere Art zu leben zerstört wird. Das ist genau das, was sie wollen. Und worauf ich wirklich stolz bin, dass in London gestern Abend Leute sich in Restaurants und Bars vergnügt haben. Ich hoffe, heute kommen wieder viele in die Stadt, um Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Sie werden mehr Polizisten als normalerweise sehen. Manche bewaffnet, manche nicht. Da besteht kein Grund, beunruhigt zu sein. Sie sind da, um uns zu beschützen.
Soweit Informationen von Stefan Lark aus London. Auch in der niederländischen Stadt Den Haag gab es gestern eine Messerattacke. 3 Jugendliche wurden dabei verletzt. Über die Hintergründe herrscht weiterhin Unklarheit. Aber gerade erreichen uns Meldungen, dass die Polizei in Den Haag offenbar einen Verdächtigen festgenommen hat. Und damit jetzt nach Hongkong. Vor knapp einer Woche wurde dort gewählt und das Ergebnis der Bezirkswahlen war aus Sicht des demokratischen Lagers überwältigend. Aus Sicht der Staatsführung in Peking war es eine Niederlage. Aber die Frage bleibt natürlich, wie viel kann dieser Wahlsieg den demokratischen Kräften in der chinesischen Sonderverwaltungszone wirklich nutzen? Und die Proteste, die werden derweil fortgesetzt. Aus Hongkong, Ruth Kirchner.
Von seinem Abgeordnetenbüro im Legislativrat Hongkongs aus hat Aunok Hin einen großartigen Blick Richtung Kowloon. Das helle November-Sonnenlicht spiegelt sich in den Hochhausfassaden auf der anderen Seite des Hafens. Aber die politischen Aussichten haben sich trotz des Siegs der Demokraten bei den Bezirkswahlen nicht wirklich verbessert. Es ist ziemlich ungeschickt, dass die Pekinger Führung diese Politik der eisernen Faust verfolgt, immer nur den Kurs der Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam unterstützt, aber nicht auf die Stimme der Bevölkerung hört. Daran haben die Bezirkswahlen nichts geändert. Bei der Auswahl des nächsten Regierungschefs haben die Demokraten in 3 Jahren zwar ein bisschen mehr Mitsprache in der zuständigen Wahlkommission, aber bis dahin stehen sie gleich von mehreren Seiten unter Druck. Zunächst müssen die neuen Bezirksräte beweisen, dass sie liefern können im Alltag. Da geht es um Fragen der Lebensqualität in den 18 Bezirken, um Recycling, die Verkehrsanbindung. Im Wahlkampf der Demokraten dominierten andere Themen, die großen Fragen zur politischen Zukunft der Stadt. Zugleich bleibt der Druck der Straße. Glory to Hong Kong, die Hymne der Protestbewegung, war schon kurz nach den Wahlen wieder zu hören. Die Demonstrationen gehen weiter. Denn es geht um die Probleme des gesamten politischen Systems, um die Wahlen zum Legislativrat, um die Wahl des Regierungschefs, sagt diese junge Frau. Wir haben unsere Ziele noch lange nicht erreicht. Wir sollten jetzt nicht aufhören, sagt auch dieser Demonstrant. Wir sollten das Wahlergebnis als Ermutigung betrachten. Doch Hongkong bleibt gespalten. Weitere Zugeständnisse an die Protestbewegung lehnte Regierungschefin Carrie Lam gleich nach den Wahlen ab. Das regierungs- und Peking-freundliche Lager bleibt stark, bekam immerhin 40% der Stimmen. Dass die Demokraten mit einem Stimmenanteil von 55% fast 90% der Bezirksratsposten gewannen, liegt am Wahlsystem. Man dürfe die Ergebnisse daher nicht überschätzen, sagt der frühere Regierungschef CY Leung. Und er sprach bei einem Auftritt im Hongkonger Club der Auslandspresse eine deutliche Warnung aus. Es ist sinnlos und unverantwortlich, wenn Politiker in und außerhalb Hongkongs Hunderttausende auf die Straße treiben und glauben, damit könne man Peking zu Zugeständnissen zwingen und volle Autonomie ohne Mitwirkung Pekings durchsetzen.
involvement.
Diese Warnung haben auch die Demokraten verstanden. Einige, wie der neu gewählte Bezirksrat Kelvin Lam, fürchten, dass der Druck aus Peking jetzt noch steigen könnte.
Aus Hongkong, Ruth Kirchner. Und wir kommen zum Sport und damit zur Fußball-Bundesliga. Da hat es heute das Comeback von Ex-Nationaltrainer Jürgen Klinsmann gegeben, als Trainer von Hertha BSC. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Wie ist es denn gelaufen, sein erstes Spiel?
Nicht so gut. Hertha BSC Berlin verliert zu Hause gegen Borussia Dortmund. 1:2 heißt es am Ende von einem Spiel, in dem insbesondere die erste Halbzeit ereignisreich gewesen ist, wie Lars Becker berichtet.
Der BVB mit einem Doppelschlag durch Sancho und Hazard früh 2:0 in Führung. Hertha kommt durch Darida zum Anschlusstreffer und Dortmunds Hummels muss unmittelbar vor der Pause mit Gelb-Rot vom Platz. 11 Berliner schaffen gegen 10 Dortmunder den vermeintlichen Ausgleich, aber Selkes Treffer wird wegen Abseits per Videoentscheid zurückgenommen. Dortmund gewinnt ein umkämpftes, aufregendes Spiel in Berlin mit 2:1 und Trainer Favre verschafft sich ein wenig Entspannung. Jürgen Klinsmann hat in Berlin dagegen noch viel Arbeit, um die Hertha wieder in die Spur zu bringen.
Aus Berlin, Lars Becker. Neuer Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga ist, zumindest zwischenzeitlich, RB Leipzig. Die Leipziger gewinnen ihr Auswärtsspiel beim SC Paderborn, allerdings längst nicht so souverän, wie es zur Halbzeit noch ausgesehen hatte. Armin Lehmann.
Eine Halbzeit lang war das eine eindeutige Angelegenheit in Ostwestfalen. Der SC Paderborn war hoffnungslos unterlegen gegen starke Leipziger und lag mit 0:3 zur Pause hinten. Schon nach 5 Minuten stand es 0:2, schick. Erster Startelf-Einsatz für die Leipziger und Sabitzer waren die Torschützen. Timo Werner legte dann nach knapp einer halben Stunde noch nach. Im zweiten Durchgang änderte sich dieses Spiel. Leipzig nutzte seine wenigen Chancen zu Beginn nicht und dann wurde Paderborn immer stärker. Streli Mamba und Jasula brachten die Ostwestfalen zurück ins Spiel. Eine turbulente Schlussphase mit Rudelbildung und vielen Chancenhüben wie drüben folgte. Am Ende blieb es beim 2:3.
Armin Lehmann aus Paderborn. Die TSG Hoffenheim hat sich hingegen nicht ganz von der 1:5-Klatsche am vergangenen Wochenende erholt. Da hieß der Gegner Mainz. Heute war der Gegner Düsseldorf und es hat trotzdem, trotz einer Führung, nur zu einem 1:1 gereicht. Philipp Sommer.
Dank starker Moral sichert sich Fortuna Düsseldorf hier einen verdienten Punkt gegen mutlose Hoffenheimer. Traumstart der TSG Hoffenheim. Nach 6 Minuten trifft André Kramaric, 4. Saisontor aus 7 Metern, überwindet er 6 Steffen. Hoffenheim macht aber danach zu wenig und verpasst nach 70 Minuten die Entscheidung. Kurioschance, 3 Großchancen, Ball aus 3 Metern an die Latte von Bicacic, dann Kopfball aus 1,5 Metern drüber von Adamian und Düsseldorf marschiert, macht Dampf, auch dank des eingewechselten Tommy und der Ausgleichung. Gleich dann durch Ruven Hennings nach 87 Minuten. 10. Saisontor, 1:1 zwischen Hoffenheim und Düsseldorf.
Aus Sinsheim Philipp Sommer. Und im Kellerduell zwischen Köln und Augsburg hat es genauso viele rote Karten wie Tore gegeben. 1:1 trennen sich die Teams, die schon zur Halbzeit jeweils nur 10 Spieler auf dem Platz hatten. Christian Schulze.
Über weite Strecken war es ein zerfahrenes Spiel mit wenig Spielfluss, vielen gelben Karten und noch mehr Fouls. Die erste Halbzeit ging an die Gäste. Hahn scheiterte früh per Foulelfmeter an Kölns Horn. Unmittelbar vor der Pause nutzte Augsburg eine kurze Zeit der Überzahl. Niederlechner traf, nachdem zuvor Köln sich aus Gelb-Rot gesehen hatte. Kurz nach dem Tor musste aber auch Augsburgs Hahn vorzeitig mit Gelb-Rot runter. Mit 10:10 ging es im zweiten Durchgang weiter und ab der 70. war Köln dann besser. Kurz vor Schluss versenkte Córdoba immerhin eine der zahlreichen Chancen zum 1:1 Ausgleich.
Aus Köln Christian Schulze. Und in Bukarest entscheidet sich in diesen Minuten, gegen wen die deutsche Nationalmannschaft im kommenden Jahr bei der EM antritt. Mögliche Gegner sind Portugal und Frankreich. Die deutschen Handballerinnen wissen hingegen sehr genau, gegen wen sie bei der WM in Japan antreten müssen. Einen Gegner haben sie auch bereits gezwungen. Zum Auftakt siegen die deutschen Frauen heute Morgen gegen Brasilien 30:24. Andreas Hönig.
Die deutsche Handballnationalmannschaft der Frauen hat ihr Auftaktspiel bei der WM in Japan nicht nur gewonnen, sondern zeigte beim 30:24 gegen Brasilien auch eine weitgehend überzeugende Leistung. Vor allem Torfrau und Spielerin des Spiels Dina Eckerle, die fast jeden zweiten Ball auf ihr Tor hielt. Mit diesem Rückhalt konnte es sich das Team von Bundestrainer Henk Kroner sogar leisten, in den letzten Minuten ein bisschen Tempo rauszunehmen und Kräfte für die nächsten Aufgaben zu sparen.
Skispringen und dann Langlaufen, das müssen die nordischen Kombinierer absolvieren. Und das hat heute ein Norweger am besten gemacht. Ein Deutscher kam direkt dahinter. Thorsten
Verlegen. Da ist er, der erste Podestplatz für die deutschen nordischen Skisportler in dieser noch jungen Saison. Kombinierer Vincent Geiger schaffte mit einem couragierten Lauf hinter dem in einer eigenen Liga agierenden Norweger Jarl Magnus Rieber Platz 2 bei den nordischen Kombinierern. Erik Frenzel wurde 9. Im Langlauf der Frauen nichts Neues. Therese Johaug ist in Distanzrennen das Maß der Dinge. Die Norwegerin war auch in Kuusamo über 10 Kilometer nicht zu schlagen. Viktoria Karl und Katharina Hennig schafften es unter die besten 20. Rang 25 für Sebastian Eisenlauer. Im Männerwettbewerb über 15 Kilometer brachten ein paar Weltcup-Punkte für den Deutschen. Ausnahmsweise gewann mal kein Norweger, sondern der Finne Ivo Niskanen.
Und mehr Sport dann gleich um 19.10 Uhr.
Maximilian Rieger, herzlichen Dank. Das waren die Informationen am Abend für heute. Danke fürs Zuhören. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.